Gut, dann fangen wir direkt an, sobald ihr mein Bild bekommt.
Bild kommt und dann viel Spaß. Dankeschön.
Bei mir geht es um die Gesellschaft kontrollierbarer Daten, beziehungsweise der lange Titel, wie man aus der Gesellschaft kontrollierbarer Daten macht. Das Ganze werde ich etwas theoretischer angehen und wir fangen einmal mit einer einfachen Frage an. Können Enten zählen? Weiß es jemand? Wenn die Entenmutter mit ihren kleinen Küken über die Straße geht und es ist von 5 Küken plötzlich noch eines da, warum weiß die Ente, dass die weg sind? Ja. Enten haben ein Mengengefühl, genauso wie Menschen auch ein Mengengefühl haben. Und dieses Mengengefühl reicht erst einmal aus. Also man braucht die Technik des Zählens noch gar nicht, um erst einmal zu erkennen, da ist was und dann ist weniger da. Man muss nicht immer alles abzählen. Wir können das so bis zu 5, 7 Objekte können wir auf einmal erkennen, ohne dass wir jetzt durchzählen müssen. Und bei so einer kleinen Menge können wir auch sofort sehen, ob etwas fehlt oder ob etwas nicht fehlt. Und wenn wir jetzt weiter zu den Menschen gehen oder zurück zu den Menschen gehen, können wir irgendwo ganz in der frühen Geschichte anfangen und damals so eine Stammesgesellschaft. Und die Stammesgesellschaft ist auch noch relativ klein. Da gibt es mehrere Stämme, die irgendwie erst herumziehen und sesshaft werden. Und die haben jetzt vielleicht nicht nur 5, sondern vielleicht 20 Mitglieder. Aber dort ist es egal, wie viele das sind. Also Stammesoberhaupt wird jetzt nicht durchzählen und Buch führen. Wir haben dieses Jahr so und so viele Untertanen oder Stammesmitglieder gehabt und im nächsten Jahr so und so viele, sondern es geht halt alles nur um Mengen. Und man kann wesentlich stärker auf die einzelnen Personen eingehen. Das verändert sich mit der Zeit dann. Irgendwann kommt die Sklavenhaltergesellschaft. Ich habe jetzt irgendwelche wilden Beispiele rausgenommen, die für mich so gewisse Geschichte des Zählens beziehungsweise der Quantifizierung darstellen. Wenn ihr jetzt plötzlich Sklaven habt, wir denken jetzt an Ägypten, Griechenland, altes Rom, da fängt auch der Handel langsam an und da möchte ich jetzt plötzlich viel eher wissen, wie viele sind denn das, die ich da besitze, auch Besitztum überhaupt bekommt eine stärkere Rolle. Und da fange ich jetzt an zu zählen, weil ich jetzt auch, wenn ich irgendwas tauschen möchte, dann möchte ich quasi fair mit den anderen tauschen, beziehungsweise fair, möchte natürlich immer einen Vorteil für mich haben. Geht dann weiter in der feudalen Gesellschaft, wo es dann Leibeigene gibt, wo es ein Heer gibt, wo es dann eine stärkere Hierarchie gibt. Also es gibt jetzt nicht mehr nur den einen Stamm, wo die meisten relativ gleichberechtigt sind, wo es natürlich auch eine Hierarchie gibt, aber wo jetzt plötzlich über mehrere Ebenen irgendwie König und Landesfürsten und noch irgendwelche Unterfürsten, keine Ahnung, wie das alles ist, sind. Und da gibt es jetzt keine direkte Kontrolle mehr und das sind plötzlich viel größere Mengen. Das ist jetzt nicht was ich überschauen kann. Natürlich, ich kann jetzt das Heer irgendwie aufmarschieren lassen, aber ich kann das jetzt nicht mehr auf einen Blick sehen, wie viele sind denn das. Und jetzt brauche ich irgendwelche neuen Methoden, um das Ganze kontrollieren zu können. Das geht natürlich jetzt bei uns in der Demokratie beziehungsweise in der kapitalistischen Gesellschaft weiter. Es gibt noch eine stärkere Aufteilung der Arbeit. Das Geld spielt eine wesentlich größere Rolle. Und wir haben diesen Grundsatz, dass alle Menschen gleich sind, der auch dazu führt, dass wir sie quasi gleich zählen. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, die richtig besessen ist von Zahlen. Also wir haben einerseits das Geld, das wir verwenden, um alles damit auszudrücken. Also wir können sagen, wie viel der Person wert ist, indem wir auf die Halt schauen. Wir verwenden es auch, also wenn wir die Zeit von Menschen umrechnen in Geld. Es gibt fast nichts mehr, was wir nicht in Geld umrechnen. Aber das sind auch noch andere Sachen. Und ich unterteile das gern so in 3 große Bereiche. Wir haben einen Staat, Unternehmen und wir haben Personen, die irgendwelche Sachen quantifizieren, also zählen, grob gesagt. Der Staat, der möchte natürlich seine Bürger und Bürgerinnen quantifizieren mit dem Ziel, dass es ein gutes, ein friedliches Zusammenleben gibt. Und zugleich hängt auch immer der Machterhalt dahinter. Also ich muss jetzt wissen, wer sind die Bürger, was brauchen sie, damit die jetzt keinen Aufstand machen. Das Unternehmen, das möchte natürlich seine Kundinnen und potenziellen Kundinnen irgendwie zählen, möchte wissen, wie viel kaufen die Leute, was kaufen sie. Ist positiv formuliert, so geht es dem Unternehmen um eine Bedürfnisbefriedigung. ist nicht ganz so positiv formuliert, geht es um die Profitoptimierung, was aber natürlich beides immer zusammenhängt. Und je nachdem, mit wem man spricht, wird man da stärker aufs eine oder aufs andere kommen. Und Personen, auf das werde ich jetzt weniger eingehen, die quantifizieren inzwischen auch so ihre Mitmenschen. Also man sieht das jetzt in Facebook oder Twitter oder so, dass man so und so viele Kontakte hat. Aber es reicht auch schon, wenn man nur das Adressbuch nimmt oder wenn man jetzt irgendjemanden anschaut, ich habe heute schon wieder so viele Visitenkarten eingesammelt. Oder auch Self-Tracking, also dass man sagt, hey, ich bin so viele Kilometer gelaufen oder ich habe so viele Leute getroffen. Es wird eben alles gezählt. Und warum wird jetzt eigentlich alles gezählt? Genau. Und dass ich es überhaupt schaffe, den Überblick zu haben. Weil Menschen als solche, die skalieren nicht. Also skalieren wäre in dem Fall, dass es, wenn ich immer mehr Menschen habe, dann verliere ich da einfach den Überblick. In einer Stammesgesellschaft sehe ich einfach die Menschen, aber in der heutigen globalen Welt ist es einfach nicht möglich, alle Menschen auf einmal zu sehen. Und deshalb müssen wir irgendwie die Menschen in Zahlen umwandeln. Und die unterschiedlichen Akteure haben da unterschiedliche Mittel dafür. Der Staat macht zum Beispiel die Volkszählung, auch eines der ältesten Mittel fast. Wenn wir bald wieder Weihnachten haben, ist das ja auch die Volkszählung, die dort quasi angefangen hat. In Österreich ist das auch schon lange, das hat früher mal Seeleninskription geheißen. Falls das jemanden interessiert, kann ich einen Podcast von Zeitsprung FM empfehlen, die darauf eingehen, was Volkszählung auch noch alles verändert hat. Adressen in Österreich gibt es erst seit der Volkszählung, also weil man eine Möglichkeit gebraucht hat, alle Menschen in Österreich zu adressieren, dass man überhaupt sagt, wie zählt man jetzt eigentlich Menschen? Und damals ist man eben von Haus zu Haus quasi gegangen, aber man hat ja mehrere Leute eingesetzt, die gezählt haben. Und dann hat man jetzt wissen müssen, in welchem Haus waren wir denn schon? Und dadurch ist dann eben überhaupt, ist Adresswesen auch am Land gekommen. In der Stadt hat es das schon früher gegeben, aber am Land ist ja mit der Volkszählung das Adresswesen gekommen, dass man sagt, dieses Haus hat jetzt eine Hausnummer und dadurch kann er dann sagen, okay, in dem Haus waren wir schon oder in jenem Haus waren wir noch nicht. Was eben auch schon so ein bisschen darauf hinweist, Menschen werden adressierbar. Also etwas, was davor einfach nicht möglich war, ist jetzt plötzlich, bei der Volkszählung ist es noch recht grob, weil ich noch nicht die Menschen direkt adressiere, sondern halt sage, in diesem Haus wohnen so und so viele Menschen. Ich kann davon dann natürlich auch noch mehr sagen. Bei Volkszählung ist dann auch Einkommen, Religion und alle möglichen anderen Daten, die dabei erfasst werden. Und ich kann halt sagen, okay, in diesem Haus sieht es so und so aus. Dann haben wir Wahlen, die natürlich auch extrem reduzierend sind. Also das ist ja auch ein Grund, warum so viele Leute auch bei den Wahlen unzufrieden sind, weil sie plötzlich ihr komplexes Leben, ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Vergangenheit auf ein einziges Kreuz reduzieren, auf zwei Kreuze beziehungsweise Kreuze und der Namen reduzieren müssen. Aber sie können sich nicht damit ausdrücken, sondern sie müssen halt irgendwie in diese sehr geringe Auswahl von 7 Parteien, was haben wir das letzte Mal gehabt, sich reduzieren und da sagen, okay, meine Zukunft soll jetzt als eine einzelne Stimme zählen. Es ist vollkommen egal, warum ich diese Partei wähle, sondern es zählt halt einfach nur diese eine Stimme. Darüber hinaus verwendet der Staat natürlich auch Umfragen, um eben zwischen Wahlen auch Meinungen abzufragen, um zu wissen, wie soll das Volk jetzt regiert werden. Auch Zählungen, das ist jetzt so ein bisschen zu umfangreicher Begriff, der eigentlich alles zusammenfasst, was jetzt eigentlich so nicht drinnen ist. Zum Beispiel, wenn Demonstrationen sind, da Demonstration als eigentlich ein sehr starkes Merkmal, was den Menschen wichtig ist, geht der Staat dann her, beziehungsweise die Polizei für den Staat und zählt dann mal, wie viele Leute sind denn da auf der Straße. Und deswegen, da hat man dann ja auch immer die Diskussionen, die Veranstalter von Demonstrationen sagen, es waren so und so viele Tausend da und die Polizei sagt, nee, es waren nur so und so viele. Kommt natürlich auch immer aufs Thema drauf an und wie das so politisch im Hintergrund abläuft. Aber es wird auch wieder reduziert, also es kommt nicht darauf an, warum die Leute jetzt tatsächlich dort sind, sondern es ist halt okay, das ist quasi das Thema der Demonstration und je nachdem, wie viele Leute bei dieser Demonstration sind, so groß ist die Wichtigkeit davon. Auf der anderen Seite natürlich Unternehmen machen viele ähnliche Sachen, natürlich mit anderen Zielen, die ich schon vorher genannt habe. Gibt es auch klassisch Umfragen, Marktbeobachtungen, wo man schaut, wer kauft jetzt wo viel, welche Produkte gibt es wo, wo sind wie viele Leute etc. bla bla. Interne Aufzeichnungen, ich mag das ja gerne, den Customer Lifetime Value, also wie viel ein Kunde im Schnitt wert ist im Unternehmen. Und dieser Wert wird natürlich auf den einzelnen Kunden auch runtergebrochen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Unternehmen gehe und sage, ich habe irgendwie ein Problem oder ich möchte irgendwas kaufen oder so, dann können Sie in Ihrem System nachschauen, ja, ich bin jetzt schon seit 3 Jahren Kunde und habe einen 5.000 Euro Umsatz gemacht und vielleicht jemand anderer, der kommt und schon länger Kunde ist und weniger Umsatz gemacht hat, das ist das Unternehmen dann plötzlich weniger wert und die Menschen werden dadurch halt auf diese wenigen Kennzahlen reduziert, die für das Unternehmen jetzt eine Rolle spielen. Und der komplette restliche Mensch wird dabei eigentlich ignoriert. Wir haben dann auch noch Tracking, also das, was eigentlich eher auf potenzielle Kunden angewendet wird, also dass halt einfach alles aufgezeichnet wird, was die Kunden abseits des Unternehmens machen, wenn man jetzt zum Beispiel Webseiten besucht, dass man eben weiß, welche anderen Webseiten interessieren diese Leute, also meine potenziellen Kunden. Und ich kann natürlich auch noch Daten zukaufen, was theoretisch in Europa weniger stark passiert. In Amerika ist das Ganze mit den Credit Reports eben sehr verbreitet. Bei uns ist das aber über Kundenkarten und ähnliche Sachen auch immer stärker. Beim Credit Report ist es auch ein bisschen so die Geschichte eigentlich, wie so die private Quantifizierung entstanden ist. Dort geht es ursprünglich darum, dass jetzt ein Kunde in mein Geschäft kommt und sagt, ja, ich brauche jetzt irgendwie neues Saatgut. Ich kann das aber nicht direkt bezahlen, sondern ich bezahle das, wenn ich das ausgesät habe und dann die Ernte verkauft habe, dann kann ich dir das Geld geben. Und im Kleinen, im Dorf kann man das nur machen, da weiß man ja, diese Familie, die hat in der Vergangenheit immer gezahlt, denen kann ich jetzt quasi das anschreiben lassen, einen Kredit geben und die zahlen das auch verlässlich. Aber je größer eben die Unternehmen werden, je größer die Dörfer, die Städte werden, wenn da jetzt irgendwie auch ein neues Geschäft hinkommt, dann weiß das nicht, welche von den Kunden verlässlich sind und welche nicht. Und dann sind eben einfach Unternehmen hergekommen und haben gesagt, es wäre ja eigentlich spannend, wenn die Unternehmen untereinander, also die Geschäfte untereinander, die Daten austauschen können. Da hat eigentlich jedes Unternehmen selbst Buch geführt, hat halt gewusst, welcher Kunde wie verlässlich ist. Und andere Unternehmen haben jetzt gesagt, ja, wir sammeln das ein. Wir sammeln von dem Geschäft, wie verlässlich die Kunden sind und von dem Geschäft, wie verlässlich sie sind. Und wir haben dann so ein gemeinsames Verlässlichkeitsverzeichnis, mehr oder weniger. Also welchen Kunden kann ich einen Kredit geben, wenn er ins Unternehmen kommt? Und das hat sich halt seitdem weiterentwickelt und dort kommen immer mehr Daten rein und die werden halt für alle möglichen Sachen verwendet. Wie hoch der Kredit ist, ob man überhaupt einen Kredit bekommt, auch noch andere Daten, die noch dazukommen, wenn jetzt jemand einen Unfall baut, also häufig Unfälle baut, Versicherungsdaten, die dort dann auch reinlaufen. Und da entstehen natürlich Probleme, wenn man so viele Daten auf einmal sammelt. Equifax wäre jetzt das letzte Beispiel gewesen, die halt einfach Milliarden von Daten mehr oder weniger verloren haben, also gehackt worden sind und die Daten jetzt eben öffentlich dann verfügbar sind. So, was geht jetzt verloren, wenn wir quantifizieren? Ich habe schon ein paar Sachen gesagt, ihr könnt es auch gern so ein bisschen rausrufen und überlegen. Genau, eigentlich alles geht verloren. Alles, was ich jetzt nicht ganz klar und eindeutig zählen kann oder möchte. Weil ich sage jetzt sowohl als Staat als auch als Unternehmen, ich kann nicht Menschen komplett erfassen. Wenn ich Menschen komplett erfassen werde, dann gäbe es diesen angeblichen digitalen Doppelgänger, über den ich dann alles machen könnte. Also dann brauche ich die Menschen gar nicht mehr, sondern dann habe ich ein digitales Abbild. Von dem digitalen Abbild kann ich lesen, was für Wünsche sie haben, was für Bedürfnisse sie haben, was sie noch brauchen oder was sie nicht wollen. Aber das geht natürlich nicht, sondern ich muss mich auf irgendwas beschränken und dadurch geht halt alles verloren, was ich jetzt nicht zähle. Ich versuche natürlich auch Sachen zu zählen, die nicht quantifizierbar sind. Irgendwas wie Gefühle oder sowas, wo ich dann irgendwelche Skalen erfinde. Ja, auf einer Skala von 1 bis 5, wie gut finden Sie dann das Thema? Was natürlich total reduziert und alles andere wieder wegschiebt, weil ich halt irgendwie sagen muss, ja, auf dieser kleinen Skala, diese Relevanz hat das Thema für mich oder so gut finde ich das Thema. Wir können da kleines Experiment dazu machen. Jetzt schauen, wir zählen jetzt einfach mal, wie viele Leute da herinnen sind. 2, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, ja, so knapp 30 hätte ich jetzt gesagt, 35. Für den Stream sind das sicherlich über 50 Personen. Und jetzt habe ich euch schon einmal quantifiziert und jetzt habe ich ein Publikum von 50 Personen und das passiert bei anderen Sachen auch, das könnte jetzt auch eine Demonstration sein, es sind jetzt 50 Personen und was mache ich jetzt mit den Zahlen? Da kann ich jetzt sagen, okay, mich interessiert es, wie gut dieser Vortrag ist, wie erfolgreich ich jetzt heute bin. Mit der Zahl 50 kann ich jetzt noch nicht sehr viel anfangen, aber ihr könnt es ja mal vergleichen. Und Daten bieten, also Zahlen bieten sich dem so ein bisschen an, dass man es vergleicht. Und jetzt nehme ich einen anderen Vortrag her, bei der Republika, dort waren 300 Personen. Der war natürlich viermal so gut, sechsmal so gut. Jetzt muss ich, ja, sechsmal, ne? Ist natürlich totaler Humbug. Also ich kann jetzt nicht nur von der Besucherzahl sagen, wie gut ein Vortrag ist. Ich kann vielleicht sagen, ja, dieser Titel ist besser ankommen oder nicht. Natürlich kommt es auch darauf an, wie viele Personen überhaupt bei einer Veranstaltung sind. Ich muss das auch im Tagesverlauf beachten. Am Nachmittag sind mehr Leute als am Vormittag. Gibt es Parallelveranstaltungen? Und da kommen halt ganz, ganz viele Sachen dazu. Das kennt man auch aus der Wissenschaft. Also quantitative Forschung ist eigentlich ganz schwierig, weil man ganz viele Faktoren beachten muss, die Zahlen beeinflussen. In der Wissenschaft hat man da unterschiedliche Methoden, über die man versucht, das zu reduzieren. Also wie man schaut, dass man möglichst wenig externe Einflüsse hat, damit die Zahlen tatsächlich das aussagen, was man versucht zu messen. Aber in der Privatwirtschaft macht man das eigentlich nicht. Also da begnügt man sich einfach mit den Zahlen, die man hat, weil man gar nicht die Zeit hat, das auch soweit zu überprüfen. Und es gibt auch niemanden, der sich dafür interessiert. Also es ist jetzt niemand. Er sagt, dass das jetzt schlecht ist. In der Politik ist es auch so, dass man halt einfach die Zahlen verwendet, die jetzt da sind. Also jetzt zum Beispiel bei einer Demonstration sagt man so manchmal, ja, das Wetter war ja so gut, dann sind die Leute, das Wetter war so schlecht, dann gehen die Leute nicht auf die Straße, sondern sitzen halt lieber im Wohnzimmer. Aber es sind natürlich nur ganz kleine Sachen. Da kann man dann auch sagen, okay, naja, weil die Demonstration in dieser Stadt war oder weil irgendwelche anderen Veranstaltungen waren. Aber trotzdem werden halt immer die Zahlen so verwendet und den Zahlen wird viel mehr Glauben geschenkt als anderen Sachen. Also wenn jetzt jemand von einem Einzelschicksal erzählt, dann wird es nie so wahrgenommen, wie wenn jetzt jemand sagt, naja, das sind jetzt 3000 Leute davon betroffen. In der Politik muss jetzt wahrscheinlich, da sind jetzt 200.000 Österreicherinnen davon betroffen und deshalb ist das so ein wichtiges Thema, das wir behandeln müssen. Wissen Sie eigentlich, was normal ist? Es hat auch mit dem Zählen angefangen. Also nicht mit dem Zählen, das ist eigentlich viel später, ich glaube, das ist jetzt 150 Jahre sowas, auch wie die Wissenschaft angefangen hat, Menschen zu vermessen und plötzlich geschaut halt, wie groß sind Menschen. Das meiste hat so ein bisschen Militär angefangen, da hat man mal vermessen, wie groß die Soldaten sind und dann hat es plötzlich sowas wie Normalität gegeben, das hat es davor nicht gegeben. Also es hat zwar irgendwie, dass man gesagt hat, jemand ist jetzt klein, weil er irgendwo nicht rankommt, wenn er was aus dem Regal holen möchte oder so, aber es hat nicht dieses Gefühl von Normalität gegeben. Und das ist jetzt mit der Quantifizierung kommen, dass man jetzt plötzlich Statistik betrieben hat und dann halt gesagt hat, okay, 75%, also das ist eine Normalverteilung, eine Gaussche, 75% sind da in der Mitte, das ist normal. Und wenn das jetzt zum Beispiel die Größe wäre, je weiter man da drüben ist oder da drüben, dann ist man plötzlich nicht mehr normal. Und dann fängt man jetzt plötzlich an, die Menschen zu verändern. Also es spielt eigentlich keine Rolle, aber einfach dadurch, dass man die Sachen misst, verändert sich die Einstellung zu den Menschen. Und jetzt ist es plötzlich, dass es dieses Gefühl, dass etwas nicht normal ist, weil man es zählt, das hat es davor einfach nicht gegeben. Und jetzt mit der Digitalisierung kommen wir natürlich auch zu Big Data. Unternehmen sammeln jetzt ganz viele Sachen, die es davor eigentlich nicht gegeben hat. Jetzt gerade im Internet, wenn es Leute Sachen auf Facebook liken oder Status-Updates posten, dann kann ich das alles sammeln. Auch Mobilfunkdaten kann ich wunderbar sammeln, wo sich die Leute bewegen, wie oft sie telefonieren, mit wem sie telefonieren. Und da das meiste auch über private Unternehmen passiert, ist das natürlich auch, wird es irgendwo gespeichert. Und bei Big Data ist so ein großes Problem, auch wieder was so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt, dass man nicht mehr auf Kausalität schaut, sondern dass die Korrelation reicht. Das kommt sehr stark daher, dass es halt auch aus dem privatwirtschaftlichen Bereich kommt. Paradebeispiel ist Amazon dafür. Die interessieren sich jetzt nicht, warum jemand zwei Produkte kauft. Also wenn jetzt jemand Windeln kauft, dann ist es wahrscheinlich, dass er auch Schnuller kauft. Die interessieren sich nicht dafür, dass der Grund ein Baby dafür ist, sondern sie interessieren sich nur dafür, dass es diese Korrelation gibt. Wenn Schnuller, dann Windeln, beziehungsweise umgekehrt, also wie gesagt, was wegen was, ist ihnen egal, es ist ja auch eine Drittkausalität, also es kommt ein dritter Faktor rein, der aber Amazon einfach egal ist. Und das funktioniert dann mit Big Data auch am besten, weil ich halt automatisiert diese Korrelationen berechnen kann und dann für alle Produkte sagen kann, wenn dieses Produkt, dann wahrscheinlich auch jene Produkte. Ich kann das natürlich auch auf größere Reihen machen, also einen ganzen Warenkorb und dann irgendwie 3 Produkte, 4 Produkte und noch mehr zusammenwerfen und dann sagen, was ich dieser Person als nächstes anbieten soll, weil die Vergangenheit zeigt, dass es wahrscheinlich ist, dass diese Sachen zusammen gekauft werden. Ich mache sowas auch, nicht ganz so professionell. Ich mache das mit Twitter-Daten. Ich sammle Tweets, in dem Fall Köln 2204, das war ein Hashtag im April. Das war der Parteitag der AfD in Deutschland. Und da hat es auf Twitter große Proteste gegeben. Also nicht nur Proteste, sondern es haben sich Leute auch darüber organisiert. Das ist auch in die Trending Topics gekommen. Und ich würde es als eine Art Shitstorm bezeichnen. Für mich ist das auch immer so äquivalent zu einer Online-Demonstration. Also das sagen einfach sehr viele Leute, dass sie mit etwas unzufrieden sind. Und dort habe ich jetzt einfach mal alle Tweets gesammelt. Und wenn man die Tweets erst einmal vor sich hat, dann sind das ein paar zigtausende Tweets und man hat einmal das Gefühl, oh, das sind total viele Leute. Man liest so ein paar Tweets durch und versucht so ein bisschen Stimmung rauszulesen. Aber es ist sehr schwierig, das Ganze zu fassen. Und ich mache das dann so, dass ich mir einfach die ganzen Accounts raussuche, sage, wie viele Accounts sind das? Also in dem Fall waren es jetzt nur 6.000 Accounts. Kann man auch darüber sagen, dass Twitter einfach komplett irrelevant ist im deutschsprachigen Raum. In Deutschland gibt es 2% der Bevölkerung, die aktiv auf Twitter ist. In Österreich ist das vielleicht noch weniger. Aber trotzdem, es waren halt 6.000 Accounts. Und dann habe ich alle Verbindungen mir angeschaut. Also sobald ein Account, der zu dem Thema etwas veröffentlicht hat, einem anderen Account folgt, entsteht da eine Verbindung. Und dann verwende ich Algorithmen, die mir dieses Netzwerk bauen. Die sind so Physiksimulation, das heißt, jede Verbindung funktioniert wie eine Feder und die versuchen halt, dass sie möglichst die Energie gleichmäßig verteilen. Also eine Feder, je weiter Knoten voneinander weg ist, desto stärker werden sie wieder zusammengezogen. Und da das halt ganz viele, also in dem Fall knapp 2000 Federn quasi sind, entstehen dann eben diese Knäuel und man kann das schon erkennen, dass das irgendwie so 3 größere Knäuel sind. Und dann mache ich was andere eher mit Algorithmen machen würden, manuell. Ich schaue in die einzelnen Knäuel rein, nehme Accounts raus, da ist zum Beispiel Frauke Petri, Dichi und andere und sage dann, was sind denn Gemeinsamkeiten von diesen Accounts und dann klatsche ich ein Label auf alle von diesen Accounts drauf. Und das ist eigentlich nur die Korrelation, die Accounts treten gemeinsam auf, aber ich behaupte jetzt einfach mal, das sind Nazis. Ist natürlich schwierig, das sind nicht nur Nazis, das sind auch viele einfach rechte Accounts oder Leute, die aus irgendeinem Grund jetzt nur einem Account folgen, zum Beispiel die da unten sind, die so einzelne Verbindungen nur haben, sind möglicherweise komplett falsch klassifiziert. Genau das passiert bei Machine Learning natürlich auch, also bei Big Data Anwendungen, dass einfach Dinge mit wenig Datenpunkten sehr schnell einmal in einen falschen Bereich reinkommen. Und die Leute, gerade rundherum leicht einmal fälschlicherweise dort einsortiert werden. Das Gleiche passiert natürlich auch bei den anderen Accounts. Dort ist eher so Antifa-Linke und das ist dann so das Zentrum. Und da gibt es auch noch so Grafiken aus Amerika immer wieder, wo ich mich dann immer frage, ja, wie kommen die denn eigentlich zustande? Weil ich kann natürlich auch sowas draus machen. Ihr habt jetzt einfach einmal die Mitte-Accounts rausgenommen, was da dazwischen ist. Und jetzt habe ich plötzlich eine riesige Polarisierung. Da ist links und rechts und die bekämpfen sich und die sind ganz weit voneinander entfernt. Und so kann jetzt natürlich auch mit Quantifizierung quasi Lügen erstellen. Oder ich weiß nicht einmal, ob Lügen ist der richtige Begriff dafür ist. Aber es sagt halt etwas anderes aus, als wenn ich tatsächlich alle Daten habe. Und selbst vorher, also nur weil da jetzt das mehr oder weniger komplett ist, heißt das nicht, dass es tatsächlich komplett ist. Da gibt es immer noch Accounts, die einfach sich nicht dazu geäußert haben. Und jeder Account, der davon wegkommt oder dazukommt, würde natürlich dieses Gesamtbild verändern. Ja, ein kleines Zitat von Molly Sauter. It is reasonable for individuals to use tactics like obfuscation to resist attempts to be read, known and manipulated as data objects. Sie kritisiert damit, dass Menschen eben Menschen sind und nicht Datenobjekte. Ein Mensch ist nicht ein Datenobjekt, das ich lesen kann. Es ist nicht, wo ich jetzt einfach hergehen kann und sage, weil du diese und diese Eigenschaften hast, bist du für mich dieses oder jenes. Und sie setzt sich eben dafür ein, dass man das eben auch selbst bestimmen kann und dass es in Ordnung ist, dass man online zum Beispiel anonym auftritt, weil man nicht möchte, dass man eben gelesen wird, dass man auch Taktiken verwendet, um zu verschleiern, wer man ist, für was man sich interessiert, aber trotzdem gesehen wird. Wieder zurück auf dieses Big Data Thema, wenn jetzt jemand sagt, ich veröffentliche auf Facebook nichts Politisches, aus welchen Gründen auch immer, dann kann trotzdem jemand hergehen und sagen, ja, aber ich kann halt trotzdem aus den Dingen, die du likest und die Leute, mit denen du befreundet bist, relativ schnell rausfinden, wie deine politische Einstellung ist. Die jetzt kein Beweis ist, also ich kann das nicht beweisen, aber ich habe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und das ist natürlich auch was ständig passiert. Also es werden halt Leute online ständig in irgendwelche Gruppen eingeordnet. Das ganze Big Data Thema ist eigentlich eine reine Klassifizierung. Und das war auch das, was Cambridge Analytica im Wahlkampf, also einmal bei Trump und bei Brexit, haben sie ja behauptet, dass sie ihre tollen Psychogramme erstellen, die darüber funktionieren, dass sie eben die Daten quasi eingekauft haben. Also Facebook-User haben auf diesen witzigen Testseiten, wo jetzt finde raus, welcher Dating-Typ du bist oder was auch immer, melden sich die Leute mit ihrem Facebook-Account an, füllen dann so einen kleinen Fragebogen aus und bekommen dann eine Aussage. Und wenn ich die Daten halt zusammensammle und dort die richtigen Fragen drinnen sind, dann kann ich so Psychogramme erstellen und halt kann halt dann Aussagen machen wie, es ist ein Risikofreudiger oder der interessiert sich für diese politische Partei oder jene politische Partei. Und ihr habt zugleich, weil sie sich mit einem Facebook-Account angemeldet haben, auch die Daten, welche Sachen sie liken. Und dann über diese Likes kann ich immer die Korrelation erstellen und kann da jetzt plötzlich das Psychogramm, was ich jetzt für andere Personen eigentlich gar nicht habe, also die den Fragebogen gar nicht ausgefüllt habe, trotzdem anwenden und kann entsprechend eben Werbung für diese Personen schalten, die eben speziell auf ihre politische und Psycho-Einstellung zugeschnitten sind. Die Frage haben wir schon gehabt, die sollten wir uns aber immer wieder stellen. Was geht verloren, wenn wir zählen? Und es ist jetzt nicht so, dass ich Zählen schlecht finde. Also ich mache das ganze Zeug ja selbst. Aber es ist halt wahnsinnig wichtig, dass man sich auch immer wieder vor Augen führt, dass es nicht so einfach ist. Also dass die Zahlen nicht von sich aus wahr sind. Und gerade wenn wir uns als Gesellschaft betrachten, geht es nicht anders. Also es ist nicht möglich, dass Kern oder Kurz oder Strache, lieber nicht, jeden Einzelnen von uns persönlich trifft und uns fragt, ja, wie es uns so geht und was wir gern hätten und so weiter. Wir brauchen hier irgendeine Möglichkeit, um als Gesellschaft uns auszudrücken. Und es ist auf einer Regionalebene manchmal noch möglich. Also jetzt, wenn man in einem kleineren Dorf lebt mit 5000 Einwohnern oder so, dann ist es vielleicht noch möglich, dass man einen Bürgermeister mal anruft und irgendwas einfordert. Aber sobald es eben größer wird, auf einer größeren Ebene, auf einer Bundesebene, ist es einfach nicht mehr möglich, dass jeder einzeln beachtet wird. Aber zugleich muss man sich dann eben vor Augen halten, dass es halt auch trotzdem noch Menschen sind, die dahinter sind. Also wann immer man zählt, es sind nicht immer Menschen, die dahinter sind, aber was für mich interessant ist, wenn Menschen dahinter sind, dass man es halt nicht vergisst und dass halt auch für unterschiedliche Menschen das ein unterschiedlich großes Problem ist. Das ist jetzt so auf politische Sachen hingeschoben. Also wenn jetzt jemand stirbt, weil er kein Geld mehr hat, um sich irgendeine Operation zu leisten, dann ist das ein anderes Problem, als wenn jetzt jemand nur sagt, ich finde das nicht gut, dass der stirbt. Und das ist auch, was man bei Demonstrationen heutzutage oft sieht, dass es eben sehr viel Solidarisierung gibt, was ja auch wichtig ist. Also es ist ja super, wenn mehrere Leute zusammenkommen und sagen, das Thema ist uns wichtig, aber es heißt noch nicht, dass auch alle Leute davon betroffen sind. Aber nur weil sie nicht davon betroffen sind, heißt es nicht, dass das Thema nicht wichtig ist. Aber die Politik reduziert sich darauf, nur wenn sich genug Menschen dafür interessieren und man darüber irgendwie Wähler bekommen kann, dann wird das Thema auch beachtet. Und Massenüberwachung bedeutet natürlich auch immer erstmal Quantifizierung. Weil wenn ich alle Menschen überwache, dann kann ich nicht jeden Einzelnen anschauen. Natürlich kann ich im zweiten Schritt, wenn ich dann gesagt habe, okay, der interessiert mich, den möchte ich jetzt genau anschauen, kann ich das schon machen. Aber erst einmal ist Massenüberwachung immer Quantifizierung. Heutzutage in den meisten Fällen auch mit Big Data, das im ersten Mal automatisiert klassifiziert wird, um zu schauen, wer ist denn da jetzt ein potenzieller Attentäter. Die Algorithmen funktionieren alle nicht. Also das kann man einfach mathematisch zeigen, dass die Algorithmen nicht funktionieren können, weil die Rate, einen Attentäter auf 1 Million Menschen einfach so weit voneinander entfernt ist, dass sie ganz, ganz, ganz viele falsche Klassifizierungen haben und deshalb Machine Learning dort oder Big Data Methoden einfach mathematisch nicht funktionieren. Falls ihr euch weiter für das ganze Thema interessiert und irgendwie auf Twitter seid, solltet ihr Zynep und Odd Letters, von der kommt das Zitat vorher, ist Molly Sauters, folgen. Zynep ist Wissenschaftlerin, ursprünglich aus der Türkei, jetzt Institut irgendwas in New York, glaube ich, die wunderbare Sachen dazu veröffentlichen und auf deren Inhalte auch der Großteil dieses Talks aufbaut. Und jetzt haben wir bei mir noch 7 Minuten, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, Zeit für Fragen, Input, Diskussionen etc.
Ja, erstmal danke. Ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall. Haben wir denn Fragen hier im Publikum?
Fragen? Oder Anmerkungen?
Anmerkungen auch gerne. Eigene Kommentare, Erlebnisse?
Ja, ganz hinten.
Ganz hinten? Wo? Wo ganz hinten?
Eigentlich zu dem Titel von dem Ganzen, wie man aus der Gesellschaft kontrollierbare Daten macht, ja, und also ein bisschen mehr in Richtung von dem Cambridge Analytics, kennt vielleicht eh jeder im Raum oder so, aber vielleicht in Richtung, was das für Gefahren mit sich bringt oder in welche Richtung das gerade geht und ja.
Also dieses Cambridge Analytica, ich behaupte, dass der Großteil, was die behaupten, einfach nur Marketingzeug ist. Also die möchten einfach mehr Kunden haben. Was die am Ende machen, ist eben einfach nur Targeting auf Facebook. Das können sehr viele andere Leute auch machen. Aber ich glaube auch, dass derzeit Dark Ads, also Werbung auf sozialen Plattformen oder grundsätzlich im Internet, die nicht öffentlich einsehbar ist, ein sehr großes Problem ist, weil jetzt anfangen kann, unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Botschaften zu vermitteln. Und wir verlieren dadurch dieses gemeinsame Grundwissen oder also was wir als wahrnehmen, was die Wirklichkeit ist, was unsere geteilte Realität ist, wird dadurch plötzlich aufgeteilt, weil sowohl Parteien als auch Medien eben unterschiedliche Inhalte ausspielen und das teilweise auch Lügen sein können. Fake News mag ich als Begriff nicht, sondern es sind halt tatsächlich manchmal Falschmeldungen, aufgebauschte Sachen, die falsch dargestellt werden. Aber wir können das nicht mehr überprüfen. Wenn das in einer Zeitung passiert, dann kann man die Zeitung hernehmen und sich das anschauen. Und da waren zwei Meldungen direkt dazu noch. Sonst noch ganz kurz, also Twitter hat jetzt angekündigt, dass sie da eine Transparenzdatenbank anfangen und es wird, ich hoffe, innerhalb der nächsten Wochen dann tatsächlich so sein, dass eben alle Werbemittel öffentlich gemacht werden und das heißt, dass wir können dann als Bürger und Bürgerinnen nachschauen, welche politischen Parteien welche Werbung geschalten haben. Sie haben angekündigt, dass sie es auch historisch machen, also wir können tatsächlich zurückschauen, was die Parteien im Nationalratswahlkampf für Werbung auf Twitter geschalten haben. Facebook hat was Ähnliches angekündigt, dort ist es aber noch nicht so ganz klar, was dort tatsächlich rauskommen wird. Und da wird schon so ein großes Problem von diesen Targeting Psychogrammen-Zeug, also Psychogramme sind in dem Fall einfach nur Einsortierungen von Menschen. Also wenn jetzt jemand sehr risikoaffin ist oder risikoavers, gibt man dem halt unterschiedliche Werbung aus. Und über solche Transparenzdatenbanken ist es halt möglich, das mal grundsätzlich nachvollziehbar machen. Es ist immer noch das Problem, dass natürlich nicht nur die Parteien selbst Werbung schalten, sondern dort dann auch über Dritte Werbung geschalten wird. Und es ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass nicht noch irgendwelche anderen Methoden angewendet werden. Also jetzt nicht nur Werbung. Ich glaube, dass Werbung das größte Problem ist, weil die einfach wesentlich einfacher und besser kontrollierbar einsetzbar ist. Aber sowas wie Trolle und Bots etc., die Probleme gibt es dann auch noch. Die haben jetzt aber, glaube ich, nichts mehr so viel mit Zielen zu tun.
Für mich ist auch noch interessant, diese Grenzziehung zwischen zählbar, nicht zählbar. Was macht es eigentlich aus, dass Dinge nicht zählbar sind? Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass wir sagen, okay, wir haben nur noch nicht genügend Datenpunkte gesammelt, wir könnten es ja noch feiner machen, das Netz, noch mehr Attribute sammeln. Irgendwann kommen wir zu Zahlen, die nahe genug an der Realität sind, dass sie auch wirklich nutzbar und verständlich das Bild darstellen. Ist ähnlich wie in der Mathematik bei Berechnungen. Man hat für viele Dinge keine perfekten Modelle, aber Annäherungen und die sind für viele Anwendungsgebiete gut genug. Die Frage ist, was ist eigentlich also jetzt wirklich das Kernproblem am Zählen aus deiner Sicht? Du hast das nur implizit erwähnt. Hast du da auch eine klarere Definition?
Ich würde nicht einmal sagen, dass es tatsächliches Zählen an sich ein Problem ist. Also wie du sagst, dass es da natürlich auch Abwägungen gibt. Also als Gesellschaft funktioniert es nur, wenn wir zählen, wenn wir Stimmen zählen und so weiter. Natürlich, im Idealfall könnte jeder das noch ein bisschen genauer ausdrücken, wofür er jetzt eigentlich ist und wogegen er ist. Und dort kann man möglicherweise auch hinkommen. Aber weil du sagst, ja, wenn man mehr Datenpunkte reinnimmt, dann müsste man eigentlich quasi eine Echtzeitmessung von deinen Gedanken machen. Weil sich das auch ständig verändert. Also wenn man sich jetzt einen Talk anhört, dann hat man vielleicht danach eine andere Meinung als davor. Man springt auch, während man mit jemandem spricht, hin und wieder, hin und her. Das ist nach außen oft gar nicht so klar. Also in Gesprächen versuchen wir, gewisse Konsistenz zu bewahren, immer wieder die gleiche Meinung zu behalten und wenn da dort die Meinung nach außen nur langsam zu ändern. Aber für uns selbst sind wir sehr oft am Zweifeln, was jetzt, wofür wir jetzt sind, warum wir jetzt für was sind. Sehr viele Themen, wo wir uns noch gar nicht dafür mit beschäftigt haben. Und da glaube ich, dass das einfach nicht möglich ist, das auch zu zählen. Also ich kann viele Sachen nicht zählen, weil sie gar nicht vorhanden sind. Aber ich behaupte trotzdem, ja, die haben ja mich als Partei gewählt und das steht in meinem Parteiprogramm und deshalb ist das irgendwie relevant. Aber ja, wenn das der digitale Doppelgänger im Idealfall da wäre, ja, aber dann sind wir wahrscheinlich auch extrem kontrollierbar, weil ihr natürlich genau sagen kann, wer was wie reagiert und kann dann auch dich tatsächlich vielleicht eher manipulieren, weil momentan ist es jetzt so ein bisschen Beeinflussung. Ich gebe dir bestimmte Bilder, Botschaften, die du aufnimmst oder auch nicht. Also wir sind ja als Menschen jetzt keine kontrollierbaren Datenobjekte, sondern es gibt nur den Versuch, uns zu beeinflussen. Und am Ende sind wir trotzdem noch autonom ziemlich.
Dankeschön, das kann man, denke ich, so stehen lassen. danke dir auf jeden Fall nochmal für den Talk, super Thema. Okay.